Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Heute für mich eine Premiere, weil ich zur Aufzeichnung für diese Folge das erste Mal in den ehrwürdigen Downhill-Studios in der Landeshauptstadt München bin. Und vor mir steht ein wunderschöner, großer Flügel. Ich bin umgeben von der Energie von Musik und da fühle ich mich natürlich gleich sehr zu Hause. Bevor es losgeht, kleiner Hinweis in eigener Sache, weil die Nachfrage nach Seminarplätzen war groß. Ich habe gute Nachrichten für euch, denn es gibt neue Termine und dementsprechend auch freie Plätze. Ich habe euch das in die Shownotes gepackt und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal vorbei. Die Liste der apokalyptisch anmutenden Ereignisse allein in den letzten 4 Jahren ist lang und gefühlt kommt jede Woche ein neues, furchteinflößendes Element dazu. Viele Menschen sind zutiefst verunsichert, ängstlich, teils schwer belastet und voller Sorge, ob der Dinge, die da in der Zukunft noch so auf uns zurollen. Pandemie, Inflation, Kriege, politische Unruhen und steigende Kosten lassen kaum jemanden von uns kalt und auch den, die sich noch nie mit solchen Themen beschäftigt haben, denen wird langsam klar, dass es jeden Tag wichtiger wird, sich auch auf der psychischen Ebene ein bisschen in Sicherheit zu bringen und zu lernen, sich gut um sich zu kümmern. Genau dabei möchte der bekannte Psychiater und Neurowissenschaftler Dr. Volker Busch die Menschen mit seinem neuen Buch gern unterstützen. Nach seinem Spiegel-Bestseller Kopf frei heißt es aus aktuellem Anlass nun Kopf hoch. Und auch dieses Buch ist bereits an der Spitze der Spiegel-Bestsellerliste. Ich schätze seinen humorvollen, humanistischen und sehr liebevollen Blick auf unsere Spezies sehr. Deswegen freue ich mich, dass er in der kommenden Stunde eine ganze Palette von wohltuenden, wirksamen und leicht umsetzbaren Tools für euren Seelenwerkzeugkasten mit uns teilen wird. Weder seine Inspiration übrigens noch sein wunderbares Buch wurden dabei mit KI generiert. Hallo lieber Volker.
Hallo, oh, so eine schöne Anmoderation. Er hat fast was Therapeutisches. Hat Oder? Mir richtig gut getan.
Hat ja. dir gut war eine schön Ressource für dich.
Ja, total.
Schön. Wie geht es dir?
Mir geht's sehr gut. Es ist eine aufregende Zeit, unter anderem wegen dem Buch, weil ich total glücklich bin, dass die Menschen es da draußen annehmen und habe wirklich 1,5 Jahre daran geschrieben, selber viel, viel gearbeitet, geheult. Es gab Momente, wo ich das Laptop in die Ecke hätte feuern können vor lauter Wut auf mich selber. Und habe sehr, sehr viele Gefühlszustände durchgemacht und viel Stress erlebt. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass es endlich draußen ist und dass die Menschen es lesen können.
Wie entlastend, wenn es auch einem Psychiater ab und an noch so geht.
Absolut. Also da bin ich selber immer wieder erstaunt, obwohl ich eigentlich wissen sollte.
Dass du so geheilt bist durch und durch. Na,
überhaupt nicht. Ich stehe selber immer wieder in Situationen, mir selbst im Weg oder könnte verzweifeln und muss mich dann an die vielen guten Ratschläge erinnern, die ich meinen Patienten gebe.
Ich kann mir vorstellen, dass du in den letzten 4 Jahren eine Menge mitbekommen hast von den Menschen und eine Menge erlebt hast. Was ja auch dann letztendlich den Ausschlag gegeben hat für dieses fantastische, wie ich finde, Buch, das du da geschrieben hast. Ja, magst du uns einen kleinen Einblick geben in die Seelen der Menschen, wie du sie empfunden hast in den letzten Jahren?
Das mache ich gerne. Es war tatsächlich so, dass ich in der Corona-Pandemie schon gespürt habe, dass sich was verändert in der psychischen Wahrnehmung unserer Welt. Und das hat sich eigentlich auch nach den Lockdowns bestätigt oder zumindest fortgesetzt. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen ein tiefes Gefühl der Verunsicherung mit sich tragen oder sogar entwickeln. Und das zeigt sich sehr unterschiedlich bei manchen in Form körperlicher Symptome wie Kopfschmerzen, Unruhezustände, Nervosität, bei manchen aber auch in Form von Rückzug und Zukunftsangst und Pessimismus und bei manchen wiederum auch in Form so einer leichten Aggressivität, ne, dass sie so etwas dünnhäutiger und reizbarer geworden sind. Und das spürte man in verschiedenen Formen und oft ist der gemeinsame Nenner ein Gefühl der Verunsicherung. Ne, bei dem Blick nach draußen, was wird nur werden? Das hinterlässt Spuren und mich hat interessiert, wo kommt das her? Und ich wollte mit dem Buch einfach eine ganz lockere und leichte, du sagst ja selber schon, humorvolle Hilfe bieten oder handreichen, wie man mit diesem Gefühl umgehen kann und wie man wieder zu einem psychischen Wohlbefinden zurückkehren kann.
Dieses Gefühl aus dieser tiefen Verunsicherung und Ich möchte mich ein bisschen auf so einige Schwerpunkte in dem Buch mit dir konzentrieren.
Ja,
weil
gern.
A, möchten wir natürlich, dass die Menschen dein schönes Buch lesen. Zweitens würde ich dem überhaupt nicht gerecht werden, da würde diese Podcast-Folge 8 Stunden dauern, ungefähr so lange wie dein Hörbuch. Was mich total fasziniert hat, und deswegen heißt diese Folge auch Ode an die Ungewissheit.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Siehst
du? Ist die Überschrift?
Das ist die Überschrift.
Großartig, also sehr schöner Titel, hat was Poetisches.
Ja, ja, und es hat was sehr Tiefgründiges, weil als ich mit deinem schönen Buch begonnen habe, hast du mich in einem Gefühl abgeholt, das auch mich die letzten 4 Jahre sehr beschäftigt hat, nämlich dieses Gefühl der tiefen Verunsicherung und diese Angst vor der Ungewissheit. Magst du uns vielleicht eine kleine, ganz persönliche Definition von dir persönlich geben, was für dich der Unterschied ist zwischen Unsicherheit und Ungewissheit?
Das mache ich gerne, weil tatsächlich beide Begriffe oft in einen Topf geworfen werden und es wird umgerührt und dann entsteht da so ein Mischzustand. Und eigentlich sind diese beiden Dinge getrennte Aspekte, die muss man getrennt voneinander betrachten. Also Ungewissheit bezieht sich immer auf objektive Fakten. Also das Wetter ist ungewiss oder wie sich die Aktien entwickeln, die ich vielleicht gekauft habe. Oder letztendlich auch meine Gesundheit ist in großen Teilen ungewiss. Also Dinge, auf die ich selber keinen Einfluss habe, die einfach faktisch nicht klar sind. Auch die Lottozahlen gehören dazu. Unsicherheit ist ein Gefühl, das in mir entsteht durch verschiedene Ursachen. Unsicherheit ist also etwas, was mit mir selbst zu tun hat. Ungewissheit etwas, was mit der Welt an sich und ihren Umständen zu tun hat. Ungewissheit kann Unsicherheit verursachen, muss es aber nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Dass die Welt ungewiss ist, war immer schon so. Und sie wird es auch bleiben. Und ich vermute sogar, ich lehne mich erstmal weit aus dem Fenster, dass aufgrund der Globalisierung und der komplizierten und komplexen Dinge da draußen die Ungewissheit wahrscheinlich eher sogar etwas zunehmen wird. Und wir müssen lernen, dass uns das nicht unsicher macht, dass wir eine Sicherheit in uns entwickeln, trotz Ungewissheit. Darum geht es in einem Kapitel in diesem Buch.
Das, was du gerade gesagt hast, finde ich einen sehr wichtigen Punkt, weil ich glaube, bis zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wähnten wir uns in dem Glauben, die Welt, in der wir leben, sei berechenbar und kalkulierbar. Aber Fakt ist, also jetzt betreten wir natürlich ein bisschen den Boden der Philosophie, Fakt ist, sie war es natürlich nie.
Nee, genau.
Und dann ist es uns aber so um die Ohren geflogen. Und was ich in dem Zusammenhang sehr interessant finde, du schreibst in deinem Buch über eine Diagnose, die es eigentlich so in der Form heute gar nicht mehr gibt, nämlich die Neurasthenie.
Ja, genau.
So. Was ja so ein bisschen so eine Grauzone ist, noch nicht ganz Depression, also nicht ganz psychisch krank, aber irgendwie auch nicht so richtig psychisch gesund.
Genau.
Und ich finde, das beschreibt sehr gut so eine Grundstimmung, die ich besonders übrigens in den Städten wahrnehme. Ich finde, auf dem Land ist es nicht so. Ich bin vor 7 Monaten ins Fünfseenland gezogen. Da empfinde ich die Welt ganz anders. Ja. Hier in München finde ich es krass. Neurasthenie, für alle, die es noch nie gehört haben. Was genau ist das?
Ja, das stimmt. Das ist so der Prototyp dessen, was man zivilisatorische Neurose nennt und beschreibt einen Erschöpfungszustand, aber auch einen Reizzustand, in dem man kippen kann aus verschiedenen Gründen und zeigt sich auf der Symptomebene dadurch, dass man angespannt ist, eben reizbar, auch etwas die Zündschnur etwas kürzer ist. Man fährt also schneller aus der Haut. Man könnte vielleicht auch sagen cholerisch. Andererseits ist man aber auch schnell erschöpft, malade, nicht wirklich bettlägerig, aber eben antriebslos, etwas leicht depressiv und hat oft auch noch ein bisschen Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen. Und diese Symptome in Form dieser Neurasthenie wurde das erste Mal in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschrieben, in einer Zeit, in der aufgrund der Industrialisierung die Menschen auch vor großen gesellschaftlichen Veränderungen standen. Denn die Städte wurden größer, der Konkurrenzkampf in den Städten nahm zu, die allgemeine Geschwindigkeit oder heute würde man sagen Zeitdruck. Ne? Das Leben veränderte sich in vielerlei Hinsicht. Und Menschen mussten nach Jahrhunderten der relativen Gleichförmigkeit sich verwandeln. Und das fällt einer Gesellschaft und den Menschen immer schwer und braucht eine Zeit. Und in dieser Phase der Irritation, sag ich mal, dieser Umstellung, entstehen häufig Symptome. Und das nannte man damals Neurasthenie. Streng genommen gibt sie sogar heute noch. Ich könnte sie
als in der ECD,
Arzt, ja, genau, könnte sie verschlüsseln, aber man nutzt sie nicht mehr so häufig. Aber so etwas Ähnliches beobachten wir heute auch. Mhm. Übrigens war das immer schon so. Auch zum Zeitpunkt des arabischen Frühlings, ne, in Nordafrika nahmen die psychosomatischen Beschwerden bei den Menschen zu. Und es gibt auch eine Studie, die gezeigt hat, dass zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung, das hat 90, die auch die psychosomatischen Beschwerden bei insbesondere den Menschen aus dem Osten zunahm. Also immer dann, wenn es gesellschaftliche Transformationen gibt.
Von außen.
Ganz genau. Mhm. Macht das was mit uns. Und dann kommt natürlich noch zusätzlich hinzu, was jeder persönlich aufgrund von belastenden Umständen im Leben hat. Also von mir aus ein Ehekonflikt oder eine berufliche Sorge, ein gesundheitliches Problem. Das kommt ja alles noch hinzu. Aber die Welt beeinflusst uns eben auch.
Das finde ich ja hochinteressant mit der Maueröffnung, weil natürlich wir, ich sage wirklich, setze es in Anführungsstrichen, wir im Westen dachten ja, für die Menschen in den neuen Bundesländern ist es nur Befreiung und nur toll, aber die sind natürlich aus einem sehr sicheren System auch herausgerissen worden.
Aus einem gleichförmigen, immer vorhersehbaren System mit all seinen Nachteilen, also das will ich überhaupt nicht werten.
Ne? Absolut.
Aber es war von einer gewissen Gleichförmigkeit geprägt, einer relativ Vorhersehbarkeit. Und aus denen wurden sie herausgerissen und sie standen jetzt erstmal vor einer neuen Welt, die natürlich ganz viel Gutes versprach, ohne jede Frage, aber eben doch auch viele verunsichert zurückließ. Und man merkte, oh, ich bin jetzt auf mich selbst gestellt, ich muss jetzt kämpfen, ich muss jetzt die Dinge anders tun als früher. Was wird denn nur werden? Mhm. Das macht was mit uns.
Mhm. Ne? Genau, und da sind wir genau wieder bei dieser Angst vor der Ungewissheit.
Angst vor der Ungewissheit, die mich unsicher macht. Und das Schöne ist, wir alle, und ich wollte so ein bisschen Mut machen mit meinem Buch, wir alle können auch in ungewissen Situationen uns trotzdem sicher fühlen. Das ist kein Gegensatz. Man glaubt immer, und das ist eine falsche Annahme, nur wenn die Welt gewiss ist, kann ich auch sicher sein. Aber das ist nicht so. Wir steigen häufig in ein Flugzeug beispielsweise und fliegen irgendwo hin in Urlaub oder machen eine Geschäftsreise. Und da klopfen wir ja auch nicht beim Cockpit und fragen den Piloten nach seinem Abiturzeugnis. Also es ist eine objektiv ungewisse Situation. Wir fühlen uns aber sicher. Oder ein anderes Beispiel, wir verlieben uns und entschließen uns, mit einem Partner zusammenzuziehen. Dann ist das objektiv gesehen absolut ungewiss. Keiner weiß, wie die Beziehung sich... Aber wenn wir ein Gefühl der Sicherheit haben, ja, das ist der Richtige und ich möchte das, dann tun wir es. Also es sind zwei Beispiele, wo wir trotz ganz objektiv gesehen faktischer Ungewissheit uns sicher fühlen und dennoch das Gefühl haben, das ist das Richtige. Das kann also stattfinden, das kann funktionieren. Und die Frage ist, wie schaffen wir das eben in einer ungewissen Welt, dieses Sicherheitsgefühl zurückzugewinnen.
Ich habe vor ein paar Jahren, sagte mir eine Frau, die ich nicht besonders gut kannte, Nina, übrigens an dieser Stelle solltest du zuhören, vielen Dank, dieser Satz hat viel verändert in meinem Leben, bei diesem Thema Beziehungen, die sagte mir, sich auf jemanden einzulassen ist immer ein Risiko. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ja. Und es hat mich unglaublich entlastet, weil so hatte ich das noch nie gesehen.
Ja, genau.
Weil wir wissen es natürlich nie.
Wir wissen es nicht. Ja? Und das Schöne ist, selbst wenn sich diese Ungewissheit letztendlich tatsächlich als Sackgasse entpuppt oder als, ich nenne es mal Fehler, auch wenn ich den Begriff gar nicht so mag, aber wenn sich die Dinge nicht so gut entwickeln wie gehofft, dann kann man trotzdem daraus lernen und schlauer werden und den Fehler vielleicht das zweite Mal vermeiden. Mhm. Wir werden auch durch die Dinge, die nicht gut funktionieren, wenn wir uns ein barmherziges, ehrliches Feedback geben, in der Regel etwas besser, etwas stärker. Und darum geht es eigentlich, im Leben aus viel Erfahrungen zu lernen, sowohl die guten als auch die weniger guten, und eine Sicherheit in sich zu entwickeln, die da heißt, egal wie ungewiss die Welt ist, ich kann bestehen, weil ich Fähigkeiten und Stärken habe, da rauszugehen und meine Frau oder mein Mann zu stehen. Und das ist eigentlich das schönste Geschenk, was man einem Menschen machen kann. Wir in der Rolle als Eltern, für unsere Kinder, vielleicht Lehrer, für ihre Schüler, aber auch für unsere Freunde. Ich in der Rolle als Therapeut, für meine Patienten. Also sie zu empowern, sage ich mal so etwas neudeutsch. Ja. Trotz Ungewissheit rauszugehen, viel kennenzulernen, viel zu erleben, sich selbst am Ende des Tages ein Feedback zu geben und von Lebenserfahrung zu Lebenserfahrung stärker zu werden.
Mhm. Jetzt weiß ich als selbst lange davon Betroffene, dass es gerade für Menschen, die vielleicht jetzt nicht gerade in sicheren Kontexten groß geworden sind, also die vielleicht in den ersten Lebensjahren nicht viel Sicherheit erfahren haben zu Hause, unglaublich schwer ist, ein bisschen elastischer zu werden. Und ich habe in deinem Buch ein total schönes Wort gelernt. Ich kannte schon die Mikropausen von dir, aber die Mikroabenteuer waren mir neu. Was sind denn Mikroabenteuer?
Da muss ich aber zunächst mal sagen, dass mir die Lorbeeren gar nicht, dass ich die gar nicht verdiene, denn der Begriff stammt ursprünglich mal von einem internationalen Autoren und in Deutschland hat ein lieber Kollege von mir, der Christoph Förster, den ich auch kenne von ein oder anderen Veranstaltungen, übernommen und etabliert. Und von ihm habe ich das auch tatsächlich gelernt, wenn man so will, und darüber berichte ich in dem Buch. Gemeint sind kleine Situationen im Alltag, wo man sich etwas überwinden muss. Ja, wo man also bewusst, ganz banale Situation, wo man sich etwas überwinden muss, die bequeme Komfortzone zu verlassen und sich etwas herausfordert. Es sollen jetzt keine immensen Risiken sein, dass man irgendwie sein gesamtes Geld auf dem Konto auf einer Stammaktie setzt.
Ich glaub, jetzt Bitcoin.
Ja, genau. Oder als Beispiel nenne ich immer, dass man sich irgendwie mit einem FC Bayern München Schal in die Dortmunder Westfalenstadion in die Südkurve stellt. Das wäre lebensmüde. Das kann man keinem empfehlen. Sondern kleine Risiken, kalkulierte Wagnisse nenne ich es immer. Eingehen, die ein bisschen kitzeln, die ein bisschen reizen, wo man sich wirklich etwas überwinden muss und es einfach tut. Und dann gerne am Ende eines Tages sich das Feedback gibt, hey, wie war das? Man wird natürlich dann auch viel Unsinn erleben und viel lachen und möglicherweise auch manches nicht wiederholen wollen. Aber die therapeutische Erfahrung zeigt, dass man immer gewinnt unterm Strich, weil man insbesondere, also einerseits, weil man neue Dinge kennenlernt. Das ist das eine schon mal. Also man entdeckt Neuland, wenn man sich auf die Reise macht. Zweitens, und das halte ich noch für das wesentlichere Geschenk, man lernt, in einer ungewissen Situation zu bestehen. Mhm. Ja? Also man lernt, es zu tolerieren, dass nicht jeder Ausgang gewiss ist. Und das gibt uns ein Stück weit von Mal zu Mal mehr Sicherheit. Wenn wir bewusst diese Ungewissheit aufsuchen, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn wir das nicht tun, wenn wir immer nur Gewissheiten suchen und um uns herum einen dichten Kokon an Gewissheit stricken, werden wir nicht stärker. In Komfortzonen entwickelt sich kein Mensch weiter. Mhm. Aber wenn wir bewusst rausgehen und Dinge versuchen und uns ein bisschen überwinden, obwohl es ungewiss ist und das fühlt sich nicht gut an, ein bisschen unsicher, aber wir machen es trotzdem, dann werden wir selbst sicherer. Und das ist etwas, das kann man auf eine spielerische Weise machen. Ich nenne da ganz viele Beispiele in dem Buch, sei es nur mit den Rollerblades zur Arbeit zu fahren. Mhm. Ne? Ein bisschen Überwindung gehört dazu. Aber einfach machen, das macht uns stärker.
Was ich sehr interessant finde, ich weiß nicht, ob du den Podcast von Andrew Huberman kennst.
Das ist ein vom Namen her kenne ich
amerikanischer den. Stanford-Professor und so eine Biohacking-Ikone.
Ja, richtig, genau. Daher kennt man ihn, ganz genau.
Genau. Ja. Und der hatte neulich auch einen Gast da, einen Hirnforscher, einen Neurowissenschaftler. Und da ging es genau um dieses Thema.
Ach so, okay.
Dass wohl scheinbar auch Regionen im Gehirn irgendwie stimuliert werden, wenn wir uns bei etwas überwinden.
Ja,
also zum Beispiel beim Eisbaden. Das fand ich auch ganz nett.
Ja, das habe ich,
weil ich ich finde, Eisbaden ist vielleicht auch eher so ein Männerding, aber zumindest beobachte ich bei Männern, die tun sich damit leichter. Ich würde immer so als Wohlfühlfaktor sagen, eine Badewanne ist die Allzweckwaffe gegen jede schlechte Stimmung. So.
Das stimmt ja auch, ist sie ja auch.
Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel sich mal unter eine kalte Dusche zu stellen.
Ja, also das ist ein schönes, ich bleib bei dem Bild.
Gerne.
Die Badewanne sei jedem von Herzen gegönnt. Ein warmes Schaumbad beruhigt die Seele und nach einem anstrengenden Tag voller Stress kann das wunderbar Frieden im Herzen erzeugen. Aber es macht eben nicht stärker. Und wenn es darum geht, dass wir uns ein bisschen weiterentwickeln wollen, wir wollen uns nicht nur entspannen, noch einmal, das ist völlig in Ordnung und nutze ich genauso. Aber wenn wir sozusagen lernen wollen, mit Unsicherheit besser umzugehen, dann brauchen wir den Reizzustand. Die Griechen hatten den Begriff der Hormesis und damit bezeichneten sie, dass es immer dann zu einer Anpassungsreaktion kommt, wenn man von draußen ein bisschen angeschubst wird, angestoßen wird. Nicht in der bequemen Zone auf der Couch oder in der warmen Badewanne, sondern wenn wir uns bewusst aus der Bequemlichkeit heraus bewegen und ein bisschen überwinden, ein bisschen Mut beweisen, dann kommt es zur Anpassungsreaktion und dann werden wir stärker und dann werden diese Hirnregionen, von denen der Kollege gesprochen hat, angestoßen. Das meinten sie mit Hormesis. Sie haben das damals in Bezug auf Gifte, haben sie das bezeichnet, ein ganz, ganz gering dosiertes Gift führt dazu, dass wir es irgendwann in höherer Dosis tolerieren. Und so ist es hier auch.
Das ist wie eine Desensibilisierung im Grunde genommen.
Genau, ein Toleranztraining. Und in dem Zusammenhang ist es also sinnvoll, statt nur warme Schaumbäder zu nehmen, ab und zu mal ins Eiswasser zu springen. Das kostet Überwindung, aber macht das Immunsystem stark.
Mhm. Es ist das Prinzip von Expansion.
Ja, es ist eine Art der Expansion.
Man wird elastischer.
Man wird elastischer, wobei du recht hast. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast. Lass mich da einen Satz zu sagen. Wenn in der Tat, man geht von etwa den ersten 3 Lebensjahren aus, ganz, ganz starke Neglect, also Vernachlässigungserfahrungen oder physische, sexuelle Gewalterfahrungen im Kindesalter stattfinden, dann kann es leider sein, dass die armen Kinder eine so starke Narbe bekommen in der psychischen Entwicklung, dass sie fortwährend immer eine gewisse Unsicherheit mit sich tragen, die dann zum Beispiel in Form von körperlichen Schmerzen, Selbstverletzungsdruck, aber auch Angst oder Depression zeigt. Also in den ersten Lebensjahren sind wir leider sehr vulnerabel. Aber in den Jahren danach, wenn die ersten 3 Jahre in sehr viel Geborgenheit und Liebe stattfanden, können wir lernen, mit Ungewissheiten umzugehen. Wir können uns herausfordern, wir können etwas wagen und wir können unsere Psyche gesund entwickeln.
Es gibt dieses schöne Modell von Daniel Siegel, dieses Window of Tolerance, das Stresstoleranzfenster.
Ja.
Und Menschen, die keine Sicherheit erfahren haben in den ersten Lebensjahren, haben wir häufig ein sehr schmales Stresstoleranzfenster.
Genau.
Und das allein sich auch bewusst zu machen, finde ich einfach sehr hilfreich, weil du hast vorhin das schöne Wort barmherzig benutzt, weil wir ja so unglaublich erbarmungslos auch mit uns sind.
Absolut.
Also selbst wenn wir feststellen, was ja schon mal eine tolle Bewusstseinserkenntnis ist. Mhm. Es fällt mir aber schwer, mich zu verändern oder mal neue Sachen auszuprobieren oder mich auch mal auf das Ungewisse einzulassen, ist das ja auf jeden Fall schon mal eine wertvolle Erkenntnis.
Total.
Es wäre dann schön, nicht die Keule gegen sich rauszuholen.
Genau. Und die ist aber immer da heutzutage. Ja. Wir sind zwar eine Gesellschaft geworden, die versucht, sehr freundlich mit einem Lächeln miteinander umzugehen, aber dahinter steckt doch ein knallhartes Kalkül, immer das Beste aus sich selbst entwickeln zu müssen. Social Media ist das perfekte Beispiel dafür. Da gelten diese knallharten Strategien, bei der sich jeder in bestmöglicher Weise präsentieren muss, um überhaupt gesehen zu werden. Ne? Mhm. Wir leben in einer Zeit der, ich nenne das immer Selbstkapitalisierung. Und das ist für viele Menschen, das sehe ich, ein wahnsinniger Druck, der auf ihren Schultern lastet. Jedes Foto muss gut aussehen. Ich muss einen klugen Text schreiben. Ich muss dabei natürlich auch vernetzt sein. Ich muss erfolgreich sein. Darauf springen ja die Algorithmen an, wie wir alle wissen. Und das kann für Menschen, die sowieso einen etwas labilen Selbstwert haben, wahnsinnig belastend sein.
Mhm.
Ne? Und insofern ist das gerade heutzutage eigentlich eine sehr unbarmherzige Zeit, in der jeder das Beste aus sich rausholen muss. Und da würde es manchmal gut tun, wenn wir so einen Schritt zurückgehen würden, etwas liebevoller auf uns gucken und sagen, okay, ich bin zwar nur mittelmäßig in dieser oder jener Hinsicht, aber das ist völlig okay so.
Mhm. Naja, und im Grunde genommen die Regel aufzustellen, was denn für mich ein Mikroabenteuer ist, das ist ja jedem individuell überlassen. Es kann ja zum Beispiel anfangen mit, heute, ich probiere den Kaffee mal ohne Zucker zu trinken.
Ja, das wär eine Kleinigkeit,
oder?
Genau. Wobei das wahrscheinlich keinen großen Effekt hat, weil die Überwindung relativ klein ist. Aber
nicht für jeden. Also wenn du meiner Mutter sagst, sie soll den Kaffee ohne Zucker trinken, da ist aber Alarm.
Aber vielleicht unterschätze ich diese Herausforderung, dann Entschuldigung, ja. Ja, aber ich könnte beispielsweise, wenn wir schon beim Essen trinken sind, mal etwas kochen aus einem Kulturkreis, wo ich normalerweise einen Bogen drum machen würde, weil ich denke, das vertrage ich nicht oder das mag ich nicht und mich dem einfach mal öffnen. Ich könnte einfach blind mal, meinetwegen, ich empfehle in so einem Quick-Tipp im Buch, einen Würfel mitzunehmen. Das habe ich also schon mit vielen Patienten gemacht.
Das ist nett,
Und empfehle ihnen, wenn sie in einem Restaurant sitzen und vor einer Speisekarte sitzen, nicht wissen, was sie nehmen sollen, zu würfeln. Denn erfahrungsgemäß passiert ja Folgendes. Wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, machen wir das, was wir immer machen. Dann suchen wir automatisch das, was wir kennen, was gewiss ist, weil wir uns sicher fühlen wollen. Und zu würfeln bedeutet, ich überlasse meine Entscheidung dem Glück, mache es dann aber auch. Also das ist wichtig, dass man sich dann an das Würfelergebnis hält. Von mir aus ist es eine 4 und dann nimmt man das vierte Gericht von oben. Mhm. Und das erfordert dann...
Kuddeln.
Stell dir vor, bei mir Meeresfrüchte, schrecklich, ja. Aber es dann zu tun, bedeutet diese Herausforderung, weißt du? Und zu welchen Erkenntnissen ich schon gekommen bin, ich persönlich, allein dadurch, dass ich auf diese Weise es einfach gemacht habe, den möchte ich nicht missen. Und das möchte ich jedem schenken, weil wir eben wirklich aufgrund der Erfahrung in der Therapie, aber eben auch aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen wissen, dass das Menschen stärker macht im Umgang mit dem Ungewissen. Und das kann man ja auf eine humorvolle Weise, auf diese Weise trainieren. Ja.
Und also nicht, und das ist ja so wunderbar, dass es sowohl wissenschaftlich belegbar ist, dass es uns stärker macht, und gleichzeitig haben wir, öffnen wir uns selber ja auch neue Türen im Ungewissen, etwas ganz Wunderbares zu finden, was vielleicht viel mehr zu uns passt,
so
als das, was wir schon seit 30 Jahren tun.
So ist es. Das ist diese Neuentdeckung. Wir entdecken auf diese Weise Neuland. Das heißt, wir beschenken uns damit vielleicht auch mit neuen Eindrücken, neuen Menschen, neuen Situationen, die wir fortwährend danach nicht mehr missen möchten. Ne? Genau.
Und wie wir ja aus der Quantenphysik wissen, ihr Lieben, gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Wir sind ja wie Nathalie Knapp, die du ja auch in deinem Buch zitierst, in der vergangenen Woche mehrfach betont hat, wir sind Möglichkeitswesen, wir Menschen. Also wir haben unendliche Möglichkeiten, und in der Quantenphysik gibt es unendliche Möglichkeiten. Also ob ich jetzt dieses Studio mit dir in 30 Sekunden verlasse oder in 60, was ist, wenn ich links gehe, was ist, wenn ich rechts gehe, was ist, wenn ich geradeaus, wenn ich 10 Sekunden später gegangen wäre oder eine Katze läuft über die, es gibt unendliche Möglichkeiten.
Das stimmt. Auch die Zukunft ist ein Raum voller Möglichkeiten, und sie muss uns eigentlich keine Angst machen, wenn wir wissen, dass wir neben der einen Möglichkeit noch viele andere haben. Insbesondere dann, jetzt kommen wir wieder zurück, wenn wir die eine oder andere Erfahrung mit verschiedenen Möglichkeiten gemacht haben in der Vergangenheit und merken, hey, habe ich schon mal so gemacht, ging damals auch, wird diesmal auch wieder funktionieren. Das hilft. Deswegen ist immer ein hoher Anteil an Lebenserfahrung immer hilfreich. Tun sich Menschen leichter mit Zukunft, wenn sie viel erlebt haben, viel ausprobiert haben, wenn sie immer wieder ein kleines bisschen etwas gewagt haben.
Ich weiß, als ich mit 40 meinen Motorradführerschein gemacht habe. Und das
Toll.
Ja, und das allererste Mal, also in der ersten Stunde saß ich noch beim Fahrlehrer hinten drauf und so.
Ja.
Und in der zweiten Fahrstunde fuhr dieses, ich saß auf diesem Motorrad und ich konnte dieses Motorrad bewegen. Und es fuhr, weil ich wusste, wie es zu bedienen war. Das war so wichtig für mich auf ganz, ganz vielen Ebenen, weil ich konnte es nicht fassen, dass ich dieses Motorrad fahren konnte.
Siehst du? Diese Bilder im Kopf, eben habe ich mich die noch in einem Schaumbad vorgestellt, jetzt auf dem Motorrad. Also ich komme gar nicht hinterher. Großartig.
Aber Eisbaden, da bin ich noch nicht dabei.
Also, naja. Klasse.
Es gibt eine AXA-Umfrage, die mich ganz schön umgehauen hat, die du in deinem Buch zitierst. Die haben 2000 Menschen im Jahr 2023 gefragt, wie sie sich selber empfinden. 32%. Mhm. Jeder Dritte fühlt sich psychisch nicht gesund oder empfindet sich nicht als psychisch gesund. Was machen wir mit solchen Zahlen?
Vorsichtig interpretieren wäre mein erster Vorschlag, denn was heißt psychisch gesund? Das ist ja eine Sache, die ist gar nicht so klar definiert und würde jeder Mensch, den man fragt, auch wahrscheinlich unterschiedlich wahrnehmen. Aber unabhängig jetzt von dieser akademischen Herangehensweise ist es schon erstaunlich, dass jeder Dritte etwas gerundet, jeder Dritte sich eigentlich nicht ganz leicht und glücklich und gut und wohl fühlt. Und da, genau für die habe ich dieses Buch geschrieben. Es ist genau dieses Klientel, die ich bei mir beobachte. Es sind noch nicht Menschen, die sich vollständig krank fühlen und die in eine Klinik müssen oder hochdosierte Medikamente brauchen, wie beispielsweise bei einer manifesten Depression oder Angst. Aber sie sind auch nicht vollständig eben glücklich und leicht und tanzen durchs Leben. Und diese 32%, die da irgendwo in der Mitte sind, denen wollte ich eben eine Hand reichen und ihnen durch einfache Praxistipps helfen, etwas diese Leichtigkeit zurück zu finden. Es gibt ja Forscher, die sagen, dass wir uns in Deutschland generell damit schwer tun. Mich würde sehr interessieren, wie die Ergebnisse in Portugal oder in Mexiko oder in Dänemark ausgefallen wären. Ich kenne keine Vergleichsuntersuchung dieser Art. Vielleicht liegt es auch so im deutschen Empfinden. Johann Wolfgang von Goethe soll ja mal gesagt haben, der Deutsche wird gerne über allem schwer. So sinngemäß war das Zitat.
Es scheint so zu sein. Ne?
Ja, ja, das war wahrscheinlich auch früher schon so, ist heute noch so. Vielleicht muss man diese Umfrage auch vor diesem Hintergrund interpretieren, dass wir da kollektiv gerne zu einer gewissen Schwermut neigen. Aber sei es drum, die Menschen sind da und sie bilden sich das ja nicht ein. Es ist ja, stellt sich ja keiner an. Das sind Schlafstörungen, das sind Grübelgedanken, da sind Sorgen um die Zukunft, da ist ein Erschöpfungszustand bei vielen, den muss man ernst nehmen und man kann den nicht wegreden, nur weil es ein Deutscher ist, ja. Und da hoffe ich, dass wir wieder sozusagen, dass wir das schaffen, dass wieder mehr Leichtigkeit sozusagen auch empfunden wird. Vielleicht kann ich ein kleines bisschen dazu beitragen.
Also ich finde, du kannst dazu eine ganze Menge beitragen, weil das ist ein Buch wirklich voller Humor und voller Hoffnung. Und du schreibst ja auch darüber, dass wir die Weltmeister im Versichertsein sind. Und ich frage mich schon auch, also dieser Begriff German Angst, ja, der ja tatsächlich international bekannt ist,
stimmt.
Das scheint ja schon ein Phänomen auch zu sein, das in unserem Land die Menschen ganz schön belastet. Und ich finde, wie du schon sagst, das soll ja überhaupt nicht schmälern, was wir empfinden. Also ich meine, ich bin ja selber ein Drittel, Viertel meines Lebens in Therapie gewesen. Aber es ist ja trotzdem auch ein ganz wertvolles Wissen, das im Hinterkopf zu behalten und zu wissen, okay, ich bin vielleicht zusätzlich auch noch auf irgendeine genetische Art vorbelastet, weil ich nun mal auch eine Menge epigenetisch irgendwie Zeug in meinen Zellen trage.
Und man darf das immer von zwei Seiten sehen, weißt du? Wenn jemand etwas, ich nehme jetzt den Begriff German Angst mal, bezeichnet ist, oder es meint ja, dass wir als Deutsche möglicherweise etwas vorsichtiger sind, etwas introvertierter, etwas schwerfälliger, etwas skeptischer. Das kann ja auch einen Vorteil bedeuten prinzipiell, weil das auch sehr präzise macht. Vielleicht war das auch in der Vergangenheit in einer Welt, die etwas langsamer funktionierte, ein Vorteil, wenn man etwas konservativer dachte und etwas vorsichtiger war, dann war man genauer. Dafür waren die ja übrigens auch mal bekannt. Aber heutzutage verkehrt sich das ins Nachteil in einer Welt, die so schnell geworden ist und wo es vielleicht nicht mehr nur darum geht, absolut präzise zu sein, sondern vor allen Dingen schnell sich anpassen zu können, da wird das eher zum Nachteil. Und da wird die German Angst zu einem größeren Nachteil, als es vielleicht in den 70er Jahren war. Und da müssen wir, glaube ich, vielleicht als Deutsche auch dazu lernen, etwas schneller zu werden, etwas beherzter zu werden, Dinge auszuprobieren und den Mut zu haben, vielleicht auch mal Fehler zu machen, um nochmal neu anzusetzen.
Mm-hmm. Be messy. Das finde ich so eine schöne amerikanische Aufruf eigentlich, ein Appell. Also Messi kann man gar nicht so richtig übersetzen. Ne? Wie würde man Messi übersetzen?
Du meinst das Messi-Syndrom oder was meinst du?
Also, dass man im Grunde genommen, it's a mess, also es war ein Debakel. Dass man sich traut, Fehler zu machen. Ich kann es nicht gut übersetzen.
Ja, ja, aber dann kann man es so stehen lassen. Ich glaube, so passt es ganz gut. Genau, richtig. Damit haben wir immer Schwierigkeiten gehabt. Und das ist vielleicht jetzt eher eine Möglichkeit, schneller zu Lösungen und zu Entscheidungen zu gelangen, als es früher der Fall war. Vielleicht können wir hier umdenken.
Trau dich, es an die Wand zu fahren. Ich glaube, das wäre eine schöne Übersetzung. Einmal mal trauen, es an die Wand zu fahren und dann festzustellen, das ist ein Satz, den ich jetzt immer öfter auch laut mal zu mir sage, wenn ich merke, irgendwas in meinem Körper reagiert gestresst, sage, es ist alles gut, niemand ist gestorben.
Ja.
Niemand stirbt.
Ja. Ja, die meisten Dinge, genau, enden ja, selbst wenn sie nicht so gut kommen wie gehofft, trotzdem nicht in so einem riesigen Chaos, wie man das immer befürchtet. Ne? Insofern, man erholt sich auch von Fehlern schnell wieder und man braucht gar nicht immer Angst zu haben, dass es irgendwie maximal alles den Bach runtergeht. Man steht halt auf und macht weiter. Und das ist sowieso eine Botschaft, die ins Reisegepäck einer Gesellschaft gehört, die sich auf den Weg macht.
Es ist auf jeden Fall eine gute Zeit, unser sogenanntes mentales Immunsystem zu stärken. Das ist auch ein Begriff,
woher
den ich von dir gelernt habe. Was ist denn unser mentales Immunsystem und was können wir dafür tun?
Das ist ein Sprachbild, das ich nicht erfunden habe. Ich nutze es nur, auch hier gebühren die Lorbeeren anderen. Es beschreibt ein psychisches Verteidigungs- und Abwehrsystem in uns, das jeden Tag für uns kämpft, in der Weise, dass es uns beschützt vor, wenn man so will, psychischen Krankheitserregern im übertragenen Sinne. Also so wie unser körperliches Immunsystem Viren und Bakterien abhält, verteidigt uns das mentale oder psychische Immunsystem gegen psychische Krankheitserreger, die in der Luft schwirren. Ne? Ich behaupte ja sowieso, die wahren Erreger infizieren heute nicht unsere Lunge, sondern unser Hirn, ja? Mit schlechten Gedanken und mit Hass und mit Angst und mit Panik und mit miesen Zukunftsprognosen, die viel schlimmer sind als die Realität und so weiter. All das, mit all dem können wir uns anstecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und das kann dazu führen, dass in uns eine Krankheit keimt, die sich dann Depression oder Ängstlichkeit nennt. Und daher rührt, dass wir uns eben mit diesen Krankheitserregern angesteckt haben. Und dieses Immunsystem kämpft eigentlich dagegen und das macht es auch im Alltag normalerweise recht gut. Also stell dir vor, du hast eine schlechte Nachricht gehört, dann kannst du dich darüber kurz ärgern oder bist traurig, aber du erholst dich ja am nächsten Tag wieder. Oder ihr habt euch gestritten, du und ein Freund oder ein Kollege oder dein Mann, Partner, und mal kurz hängt der Segen in eurer Beziehung schief, aber danach umarmt ihr euch wieder, verzeiht euch und es geht auch wieder. Das heißt, wir haben ja die Fähigkeit, uns gegen Negatives ein Stück weit zu schützen und uns wieder zu stabilisieren. Und das leistet dieses mentale Immunsystem für uns. Es verteidigt uns, es lässt uns erholen und es lässt uns auch reifen und uns entwickeln. Und heutzutage ist dieses mentale Immunsystem, was so im Hintergrund für uns unschätzbare Dienste leistet, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, weil die Welt aus allen Rohren feuert mit Negativem. Von den Nachrichten angefangen über Schlagzeilen, News, im Straßenverkehr Leute, die sich aufführen wie die Axt im Wald, und das alles belastet uns zusehend und das kann dazu führen, dass das mentale Immunsystem irgendwann auch überlastet ist und dann werden wir tatsächlich krank.
Weil es einfach zu viel ist.
Ja, es ist zu viel, genau. Und ich beschreibe eben Möglichkeiten, wie wir dieses mentale Immunsystem schützen und wie wir es stärken, damit wir uns nicht anstecken mit dem Mist da draußen. Ne?
Also ich höre immer, immer häufiger, jetzt lebe ich natürlich auch sehr in meiner Blase. Wir leben ja alle irgendwie auf eine oder andere Art und Weise immer in unserer eigenen Blase.
Das tun wir.
Aber dass ich doch immer häufiger höre und interessanterweise, ich war letztes Wochenende auf einem Geburtstag eingeladen in Bad Tölz und saß mit zwei jungen Frauen am Tisch, die waren gerade 30 und die schauen mich an und sagen, ich gucke keine Nachrichten mehr. Mhm. Also ich höre immer häufiger von Menschen, die einfach sagen, ich schaue keine Nachrichten mehr. Also ist zumindest ja ein Bewusstsein, ob jetzt ins andere Extrem zu kippen und es komplett abzuschalten.
Ist gar nicht so sinnvoll. Ja.
Darüber kann man sicherlich diskutieren, aber doch zumindest ist ein Bewusstsein dafür da. Und das war, glaube ich, vor 2 Jahren noch anders. Okay, das tut mir nicht gut.
Ja.
Ich merke, es tut mir nicht gut. Es schadet mir psychisch.
Das ist schon mal sinnvoll und das finde ich klasse, dass so eine Awareness da ist. Aber wie du schon sagst, dass sie in dieses Extrem kippt, dass man den Fernseher gar nicht mehr anmacht, ist ja eigentlich nicht schön. Weil wir brauchen doch Partizipation, wir brauchen doch Mitbeteiligung, wir brauchen doch Menschen, die informiert sind, weil wir doch nur so demokratisch Dinge gestalten können. Es ist doch gar keine Lösung, dass sich immer mehr Menschen vom System verabschieden und den Fernseher vom Balkon schmeißen oder sich der Welt verbarrikadieren und sagen, alles macht, was ihr wollt, ohne mich. Das ist eigentlich keine schöne Entwicklung. Ich empfehle etwas dazwischen. Wir dürfen und müssen informiert sein. Aber wir müssen die Dosis begrenzen, so dass sie uns nicht unruhig macht und in tiefe Krisen stürzt. In der Medizin gibt es den schönen Satz, alles ist eine Sache der Dosis. Und so ist es bei Informationen auch. Es ist nicht nur bei Schokolade und Rotwein so, es ist auch bei Nachrichten so. Und da gibt es viele Strategien. Also wir sehen heute in Studien, dass bereits bei mehr als 7 oder 8 Mal Handy checken, die Wahrscheinlichkeit statistisch steigt, dass man die Dinge mit in den Schlaf nimmt. Mhm. Also das wäre eine Stellschraube, an der man ansetzt, dass man Nachrichten nicht mehr über den Tag verteilt, in alle 5 Minuten mal irgendwie konsumiert, sondern vielleicht in einer Stunde eine gute Tageszeitung liest oder von mir aus sich in der Talkshow informiert oder Nachrichten schaut und dann aber auch die Kiste ausmacht und die Zeitung weglegt. Was wir ja heute machen, ist, wir konsumieren in diesem Konfetti-Modus, ne, sagt man dazu, also so schnipselartig. Ja. Mal hier bei einer Zigarettenpause, dann mal da in der Straßenbahn, so zwischendurch, on the fly. Und das führt natürlich dazu, dass unser Gehirn rund um die Uhr belastet ist mit dem ganzen Kram. Besser wäre es an einem Stück, dann hätte man da schon ein Stück weit das etwas reduziert.
Das ist total interessant. Da fällt mir gerade ein, dass zum Beispiel, wir sind ja, glaube ich, sogar ein Jahrgang bei unseren Eltern. Bei unseren Eltern war es ja so, die haben morgens...
Den wollen wir aber nicht verraten, oder?
Nein, 83, oder?
Ja.
Da gab es morgens, kam bei uns zu Hause die Watz.
Ja.
Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die wurde geliefert. Ja. Und abends um 20 Uhr hat man die Tagesschau angeschaut. Und dazwischen war nichts.
Genau.
Und einmal die Woche kam der Spiegel oder der Stern.
Exakt. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Bertolt Brecht soll ja mal gesagt haben, die Welt ist gar nicht schlechter geworden, sondern nur voller.
Mhm.
Und da ist, glaube ich, sehr viel Wahres dran. Ich behaupte, die Welt ist nicht schlechter geworden. Es gibt genauso liebe, gute Menschen wie schlechte Menschen, damals wie heute. Wir erfahren nur alles.
Ja,
wir tragen die Welt in den Hosentaschen in uns oder mit uns. Und wir erfahren es überall in Momenten. Selbst bei einer Bergwanderung können wir uns ja Krisenpodcasts anhören, wenn wir wollen. Ne? Oder auf einer Almhütte können wir sozusagen die neuesten Nachrichten über Palästina und Israel.
Ja, ein True-Crime-Podcast, das hat ja auch so zugenommen, dass man sich nur noch Serienkiller-Geschichten anhört die ganze Zeit.
Genau. Und der Mensch, und das weiß ich eben aus der Psychiatrie, wir sind empfindsame Wesen.
Mhm.
Wir sind nicht so undurchlässig für die Welt, wie wir es vielleicht gerne wären. Wir sind durchlässig. Und wenn wir es zulassen, dass wir immer erreichbar sind, dass unser Gehirn immer sich, also sozusagen Krankheitserreger um uns herum sind, mit denen wir uns immer wie beim geöffneten Fenster anstecken lassen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir auch permanent krank sind.
Mhm. Also sprich, auch das ist ein wesentlicher Faktor in diesem Zustand, denn bleiben wir mal bei der Neurasthenie, weil das ja irgendwie eine, ich finde, es trifft es auch tatsächlich ganz gut für diese Grundstimmung, die ich auch gerade so wahrnehme. Auch das gehört unbedingt dazu, sich ein Bewusstsein, auch eine, wenn es irgendwie geht, Disziplin anzulernen.
Ja.
Vor allem zu gewissen Zeiten, weil ich glaube, besonders morgens nach dem Aufstehen und auch so abends vorm zu Bett gehen, morgens nach dem Aufstehen sind wir ja so. Wir sind ja so flauschig und weich und so alle Türen zum Unterbewusstsein sind weit offen.
Exakt.
Und dann ziehen wir uns gleich irgendeinen Müll rein.
Genau. Schönes Beispiel.
Oder?
So ist es. Der Soziologe Bernard Perksen hat mal gesagt, Medienkompetenz ist Selbstkompetenz.
Mhm.
Darum geht es eigentlich. Ja? Wie nutze ich diese Dinge so, dass sie mir etwas bringen? Ich brauche ja Informationen. Informationen sind ja wichtig. Da ging es ja nicht zu sagen. Aber wie nutze ich sie so, dass sie mir nicht schaden? Also ich empfehle zum Beispiel, weil du das so schön gesagt hast mit den offenen Toren des Unterbewusstseins, ich empfehle etwas, was wir in der Psychiatrie häufig nutzen, du wirst es vielleicht kennen, bei Menschen, die einen schweren Rucksack mit sich herumtragen, Sicherheitszonen oder sichere Zonen, Safe Spaces, in seiner Wohnung, im Garten, im Haus, irgendeine Ecke, in der man von der Welt vollständig entkoppelt ist, wo man also nie sein Handy mitnimmt, wo man nie eine Zeitung mitnehmen würde, wo man auch nie telefonieren würde, wo man immer mit sich selbst alleine ist. Eine schöne Ecke, meine in Schaukelstuhl, wenn man das mag, am Blick aus dem Fenster im Wohnzimmer oder im Garten, eine schöne Ecke. Und diese Sicherheitszonen, wenn wir die eine Zeit lang so nutzen, aufsuchen und wissen irgendwann, immer wenn wir dahin zurückkehren, kommen wir zur Ruhe, lernt unser Gehirn als solches abzuspeichern. Das sind Orte der Sicherheit, in denen wir, in denen die Welt sich einmal ohne uns weiterdreht. Das kann sehr heilsam sein.
Mhm. Wiederholung ist da ein ganz wichtiger Schlüssel.
Absolut.
Ne?
Ja, wiederholen. Das geht nicht vom ersten Mal und zweiten Mal. Man muss das immer wieder machen. Man muss das konditionieren, sagt man in der Lernpsychologie. Aber unser Gehirn lernt auf diese Weise, wenn ich dahin gehe, ist Ruhe. Den Ort habe ich zum Beispiel auch persönlich.
Mhm.
Ne? Und den nutze ich auch in meinem Haus. Ich freue mich immer, wenn ich Zeit habe, dahin zu kommen, weiß ich, hier bin ich sicher. Hier kann mich nichts erreichen. Hier kann mich nichts aufwühlen. Das ist der Ort, wo ich in meiner Parallelwelt versinken darf. Und egal, was da draußen passiert, das erreicht mich hier nicht. Das ist was sehr Wertvolles, gerade heutzutage.
Und da dürfen wir uns ja auch zunutze machen, dass das Gehirn so suggestiv ist.
Ja,
ne?
Natürlich, absolut. Das kann man, das ist ja ein gemeinsamer Nenner vieler Therapien, diese suggestiven Herangehensweise. Ja, klar.
Also ich weiß, ich habe mit meiner Therapeutin damals bei totalem Wachzustand, also es war nicht in der Hypnose oder auch nicht in der Meditation, einen sicheren Ort für mein vierjähriges Ich kreiert. Und dann hat sie gesagt, da gehst du jetzt jeden Morgen hin. Es wäre gut, immer zur gleichen Uhrzeit, weil Verlässlichkeit ist für Kinder wichtig. Sagt sie, du musst nichts machen, geh einfach gedanklich dahin.
Ja, genau.
Und das habe ich bestimmt über 2-3 Monate gemacht. Und da passierten extrem interessante Dinge, auch was das Unterbewusstsein dann so ans Tageslicht holt. Ich hatte dann plötzlich total Bock auf grüne Götterspeise mit Vanillesoße. Habe ich geliebt als Kind.
Ja.
Oder so Miracoli-Spaghetti habe ich auch gekocht. Dann habe ich gesagt, okay, ist innere Kindarbeit, ich koche Miracoli. Und ich würde im Nachhinein sagen, dass das innerhalb meiner Therapie eine ganz wesentliche Intervention gewesen ist.
Glaube ich sofort. Ja. Das ist etwas, was man selbst schaffen kann, ohne dass das jetzt besonders invasiv wäre, teuer wäre, Nebenwirkungen hat. Das ist das, was man mit Selbstkompetenz meint. So ein kleines bisschen sich auszuprobieren und Dinge anders zu machen, um hineinzuspüren, tut mir das gut. Und wenn das gut ist, dann weiter reingehen, einen weiteren Schritt tun, dann öffnet sich ein neuer Raum, in dem man etwas Neues kennenlernt. Und diese Dinge machen einen stark, sie machen einen fit für diese etwas verrückte Welt da draußen.
Und das sind alles so, so wichtige Tools für diese Zeit, in der wir gerade leben. Das ist ein ganz schön dickes Ding geworden, tolles Buch, so 350 Seiten, über 350
aber
sogar.
Aber inklusive Literaturangaben, also Lesetext ist nur 300, ich habe auch mit dem Verlag echt lange gestritten, die wollten die Literaturangaben nicht reinmachen, weil sie sagten, ach, da liest doch keiner nach. Aber mir war wichtig, als Wissenschaftler auch belegen zu können, was ich da sage. Und ich bin ja wissenschaftlich aufgewachsen und bin ganz langweiliger Hirnforscher gewesen. Und ich wollte das belegen können. Und deswegen sind 50 Seiten, die können die meisten überblättern, hinten Beweise. Ja.
Okay. Was sind denn so die, also das ist nicht, der Podcast hier ist nicht bekannt für, hier sind 5 Tipps, wie du deine Depression heilst.
Gott sei Dank.
Aber was sind denn kleine Werkzeuge, die dir besonders wichtig sind, wo du die Erfahrung gemacht hast, das ist echt hilfreich. Das ist was Kleines, was man in diesen Zeiten in seinem Leben etablieren kann, aber es ist wirklich effektiv.
Also ich freue mich, dass du die Frage so stellst, weil ich denke auch, dass Selbstkompetenz in vieler Hinsicht mehr ist als jetzt ein Kochrezept, wo man irgendwelche Dinge so abarbeitet wie eine Schablone, die man nutzt. Stattdessen will ich vielleicht mal so ausdrücken, was ich für einen der wesentlichen Punkte halte, an denen jeder, mich eingeschlossen, an sich arbeiten darf, meines Erachtens nach heute ist, sich selber nicht ganz so wichtig zu nehmen. Ich glaube, das ist das A und O. Ich sehe das, ich mache jetzt ungefähr 22 Jahre Therapie, ich sehe, das führt immer wieder darauf zurück, wenn wir ein Stück weit, einen Schritt zurückgehen, und uns selber mal von außen betrachten, dann weichen wir auf diese Weise häufig bestimmte Glaubenssätze auf, verringern überhohe Ansprüche an uns. Wir weichen den Perfektionismus auf, der vielen von uns innewohnt. Also viele Dinge, derer wir uns oft nicht bewusst sind, wenn wir so mittendrin stecken, wird uns plötzlich klar, wenn wir einen Schritt zurückgehen und mal von außen drauf schauen und merken, hey, es muss gar nicht so unbedingt sein, wie ich mir das einbilde. Und es ist vielleicht auch gar nicht schlimm, dass es gar nicht so ist, dass nicht jeder Traum in Erfüllung geht, dass ich jedes Ziel erreiche, dass ich alles mit 120%iger Genauigkeit,
dass ich alles kontrollieren kann.
Genau. Auch hier wieder so ein bisschen barmherziger, selbstfreundlicher und vor allem humorvoller Blick auf sich. Und das ist eigentlich der Weg zur Leichtigkeit im Leben zurück. Zu gewinnen, sich selber nicht so ernst zu nehmen und zu sagen, okay, das wichtigste Lebensziel ist eigentlich, dass ich hier in den 80 oder 85 Jahren, die ich habe, locker durchs Leben komme, vielleicht Verantwortung übernehme für meine lieben Mitmenschen natürlich und wenn ich das Glück habe, irgendwas Sinnvolles dabei zu machen, dann auch. Aber es geht eigentlich nicht darum, verkrampft jedem Ziel hinterher zu laufen und alles zu erreichen, was man auf dieser Welt erreichen kann. Dann setzt man sein Leben unter eine falsche Überschrift und man ist eigentlich immer nur am Kämpfen und man ist sich immer am Messen und Vergleichen. Mhm. Was für eine furchtbare Lebensüberschrift auf die Dauer. Das macht Menschen krank. Also sich selbst nicht so ernst nehmen, mal über sich lachen, auch über seine Fehler. Oder über sich lächeln, vielleicht noch der schönere Begriff. Das ist eine Überschrift, wenn wir die für uns entdecken, dann ordnet sich ganz, ganz viel. Das ist meine nicht nur feste Überzeugung, sondern auch meine Erfahrung in den Jahren. Das ist der Türöffner. Oder wie sagt man, Lachen ist das Passwort für alles im Leben. Und so ist es hier auch, ne? Sich nicht ganz so ernst nehmen.
Es war für mich auch ein massiver Gamechanger. Und es war natürlich auch lange ein Konzept, weil wenn jemand zu mir gesagt hat, du bist nicht deine Gedanken, dann hat mich das wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil ich dachte, wie meinst du, was soll das heißen?
Was bin ich dann?
Was bin ich dann, ja. So wenn ich nicht meine Gedanken bin? Aber das war schon ein ganz immenser Gamechanger, als ich begriffen habe, dass das meiste von dem, was so am Tag durch meinen Kopf spukt, A, überhaupt nicht die Wahrheit ist, vieles von dem überhaupt nicht zu mir gehört,
ja.
Und dass ich einen Großteil meines bisherigen Lebens eher gedacht wurde, als aktiv selbst zu denken.
Ja.
Auch da gibt es ja, einen wirklich großen Unterschied.
Stimmt.
Ja. Weil unser Gehirn natürlich die ganze Zeit
Ja, und wenn man eine Zeit lang diese Gedanken immer wieder wiederholt, dann verschmilzt man auch mit ihnen.
Total.
Ne? Man spricht von Fusion und dann kann man sich gar nicht mehr trennen. Dann wird diese gedachte Realität zur wahren Realität. Das haben wir alle schon erlebt, als wir mal eifersüchtig waren. Ne? Wir haben einen Partner total geliebt und wir hatten Sorge, dass er oder sie mit irgendjemandem anderen was anfängt. Und dann können wir uns ja manchmal so reinsteigern.
Wir waren dann, ne?
Richtig, das ist gefühlt eine Realität, als wäre sie wirklich. Und das zeigt diese Fusion, diese Verschmelzung. Und die Kunst ist, sich davon zu trennen. Und wie du schon sagst, das als Gedanke zu betrachten, den man zwar hat, den kann man auch nicht negieren oder leugnen, aber es ist eben nur ein Gedanke. Mhm. Es ist nicht zwangsläufig die Realität.
Und die auch nicht mehr so ernst zu nehmen, das finde ich auch sehr entlastend,
muss ich sagen. Total entlastend. Ja. Ich halte mich da übrigens selber auch dran. Ich bin auch so ein Typ, der sich gerne viel zu sehr ernst nimmt. Und ich merke, wenn es mir, egal in welchen Lebenssituationen, nach einem partnerschaftlichen Konflikt, nach einem beruflichen Ziel, wo ich total daneben gehauen habe, einen Schritt zurückgehe und einfach lächle und es nicht so ernst nehme, dann lösen sich Konflikte, dann lache ich mit meiner Partnerin und dann ist alles wieder gut. Ne?
Mhm.
Das ist einfach, das ist uns ein bisschen verloren gegangen und ich würde mir so wünschen, dass wir das zurückgewinnen. Deswegen habe ich da auch ein eigenes Kapitel zugeschrieben, zu
Humor.
Das freue
ich mich schon.
Ja, das ist schön geworden. Da werde ich ganz oft drauf angesprochen, weil das viele wohl spüren, dass da so eine Leichtigkeit verloren gegangen ist.
Und
sollte man wieder zurückfinden.
Und dass da eine Wahrheit drin steckt.
Ja.
Mhm. Ich hatte neulich, wird dir dann sehr gefallen, das passt ganz gut. Ich war neulich mit meinem Hund spazieren.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe. Wenn ja, bitte verzeiht. Ich
kenne es noch nicht.
Ich gehe so mit dem Hund über die Felder und sehe so rechts oben, sehe ich so einen Schießstand, so einen Jägerschießstand.
Okay.
Und in meinem Kopf kommt folgender Gedanke. Da sitzt vielleicht ein Sniper drauf, ein Scharfschütze.
Okay.
Und der hat den Akinji jetzt schon im Visier. Und der erschießt den jetzt einfach, während du den an der Leine hast.
Oh je.
Und ich würde nicht garantieren, dass ich nicht früher gedacht hätte, das könnte echt sein, oh Gott, da könnte jemand sitzen, lass uns mal, hier gehen wir lieber nicht mehr her, das ist zu gefährlich.
Mhm.
Da könnte ja wirklich jemand sitzen oder die Jäger, es muss ja keine Absicht sein, es kann ja durch Zufall passieren und dann wird der Hund erschossen.
Das wäre ein Beispiel für eine Fusion jetzt.
So, genau. Und heute, weil ich einfach sehr, sehr viele, viele Jahre daran gearbeitet habe und das ist halt einfach nichts, was wir einfach über Nacht entscheiden, sondern es ist einfach Übung und wir müssen es wiederholen. Mir hat die Meditation sehr geholfen, um Raum zu kreieren zwischen mich und meine Gedanken. Heute denke ich das und lache.
Ja, schön.
Und sage laut, das ist ja wirklich ein interessanter Gedanke.
Richtig. Schön, dass du da bist, aber ich tue trotzdem nicht, was du mir sagst.
Ganz genau.
Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist das ganz Schöne, genau. Das hast du ganz schön beschrieben, wunderschönes Beispiel und du triffst da, glaube ich, wirklich den Nagel auf den Kopf. Den Gedanken, der ist da und man darf den auch mal durchdenken, aber man nimmt Abstand, lächelt drüber und schiebt den zur Seite.
Und das Erstaunliche ist ja dann, was dann passiert, der verschwindet.
Ja.
Also es ist nicht so, dass wenn ich versuche, ihn wegzudrücken, dann nagt er weiter.
Mhm.
Wenn ich ihn aber wahrnehme und sage, das ist ja sehr interessant, was du da gerade sagst.
Ich habe dich gehört.
Genau, ich habe dich gehört. Vielen Dank für die Warnung.
Ja.
Dann macht's.
Ja.
Und es ist vorbei.
Das ist auch wissenschaftlich gut untersucht, dass das Unterdrücken von Gefühlen letztendlich zu ihrer Verstärkung führt.
Mhm.
Das war ja mal eine Zeit lang, du erinnerst dich an diese Think-Positive-Bewegung in den 90er Jahren.
Schrecklich.
Ja, da war auch das Mantra, dass man negative Gefühle unterdrücken möge mit allen Kräften, die man hat, damit sie verschwinden. Und genau das Gegenteil war der Fall. Die fraßen sich nach innen und dann hatte man irgendwie Magenprobleme oder Rückenschmerzen, Herzrasen. Und sie wurden immer stärker. Ne? Stattdessen, so wie du es gemacht hast, im Wald mit deinem Hund, den Gehör zu schenken, ihn sozusagen aufmerksam erstmal hinzuhören, aber ihn dann trotzdem nicht befolgen zu müssen. Das ist die kluge Herangehensweise.
Gehört all dieses Wissen, all das, worüber wir jetzt in der letzten Stunde gesprochen haben, nicht eigentlich in die Grundschule?
Es gehört sogar noch viel früher in die Familie. Ich glaube, dass ich als Papa und Mama meinen Kindern vorlebe, wie man mit Ungewissheit umgeht, wie man mit Ansprüchen an sein Leben umgeht, wie man mit Humor und Leichtigkeit oder mit Fehlschlägen und Misserfolgen umgeht. Das sind schon implizite Lernerfahrungen, die können wir schon als Eltern setzen. Wenn wir aber schon als Papa und Mama völlig verkrampft durchs Leben gehen und unser Leben einer Effizienz unterordnen, einer Ernsthaftigkeit, einer Verbissenheit und einer ständigen Suche nach Absicherung und Rücksicherung, dann lernen das Kinder auch auf diese Weise zu tun später in ihrem Leben. Insofern, ja, in der Grundschule könnte man das schon zum Thema machen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Eltern ein gutes Vorbild sind.
Es beginnt am Ende dann doch immer in uns. Wir würden so gern an den anderen rumschrauben, aber wir kommen nicht drum rum.
Nee, genau.
Es beginnt immer in uns. Kopf hoch heißt das neue, wunderbare Buch von Dr. Volker Busch. Ihr findet es hier in den Shownotes und bereits auf der Spiegel-Bestsellerliste. Am Schluss noch ein Satz, den ich aus deinem Buch echt wichtig finde, nämlich Resilienz bedeutet nicht, unkaputtbar zu sein. Mhm. Und das ist, finde ich, auch noch was, was wir uns mal bewusst machen dürfen.
Ganz schön, dass du es sagst. Ich finde es sogar gefährlich, wenn man Menschen suggeriert, sie seien ein Gummiball und nichts können ihnen was anhaben. Denn das macht wahnsinnig Druck. Es ist passiert eben leider auch, dass uns Dinge teilweise auch angreifen und auch zerstören oder zumindest Narben hinterlassen. Auch das gehört zum Leben dazu, dass wir eben in Teilen auch kaputtbar sind. Und trotzdem können wir ein gesundes und glückliches und erfülltes Leben führen, auch mit Narben. Es geht also nicht darum, immer resilient wieder in den Ursprungszustand zurückzuschnellen, sondern diese Transformation, diese Veränderung, die in uns stattfindet, zu akzeptieren, auch wenn sie mal in einer nicht so schönen Weise passiert. Der Mensch ist von einer Dynamik gekennzeichnet. Der Mensch verwandelt sich. Er ist kein Gummiball und er entwickelt sich weiter. Und alles an Veränderungen in sich zu akzeptieren, die guten wie die schlechten, das bedeutet eigentlich letztendlich gesund zu leben.
Mhm. Und wir sind verletzliche, empfindsame Wesen.
Ja.
Wenn wir das kapieren, glaube ich, dann ist auch schon viel gewonnen.
Absolut, genau.
Ich danke dir so sehr für deinen Besuch.
Es war wunderschön, bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Schon zum zweiten Mal. Ich bin schon gespannt auf dein nächstes Buch.
Oh, jetzt ist erstmal Urlaub angesagt. Dankeschön.
Alles Liebe. Und wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Dann ein Thema, das irgendwie auch ganz schön zu dem heutigen passt. Ich spreche nämlich mit Nicola Sieverling über einen Plan B im Leben. Also wenn man irgendwann feststellt, puh, Plan A ist gar nicht mehr so richtig das, was mich glücklich macht, aber ich habe keinen Plan B, dann kann euch Nicola darin unterstützen, auch da die Linse ein bisschen größer zu machen, denn vielleicht ist der Plan B ja viel näher, als ihr glaubt. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören, dass ihr diesen Podcast teilt. Lasst mir auch gerne ein paar Sternchen da bei Apple oder bei Spotify und genießt euer Wochenende. Bis nächsten Freitag, bleibt bis dahin wie immer gesund, zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss!
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.